Deutschlandradio Kultur. Kakadu, Musiktag.
Ich bin Paulus und heute geht es unter anderem um dieses Instrument hier. Genau, Trompete. Kennt eigentlich jeder, ne? Spielt eine große Rolle in der Jazzmusik, aber auch im Pop gehört sie dazu. So ein richtiger Bläsersatz braucht Trompete. Aber wie steht es um die Trompete in der Klassik? Da hat die Trompete so ein richtiges Auf und Ab durchgemacht in der klassischen Musik. Wie es dazu kam, das hören wir gleich. Jetzt lernen wir aber erstmal ein ganz besonderes Ensemble kennen. Bei The Muse Follows aus Hamburg machen Kinder und Jugendliche zusammen Musik. Und das Spannende ist, sie machen da sehr ungewöhnliche Musik. Spielen Musik, die sich anhört wie ganz, ganz alte Musik. Hört sich zwar so an, ist aber eigentlich selbst ausgedacht von den Kindern, die damit spielen. Und die spielen dann eben auch Instrumente, die es ganz früher schon gab. Blockflöte, erstmal nicht so ungewöhnlich, aber auch Cembalo, oder? Harfe.
Wenn es jetzt darum geht, eine Melodie zum Beispiel ein bisschen zu verändern oder einfach eine Begleitung und man findet dann eine Sache nicht so schön, dann kann man auch sagen, ich finde das nicht schön und dann kann man das begründen und dann kann man das nochmal ändern, sodass es dann vielleicht schöner ist.
Henrike Lehmann spielt schon seit 6 Jahren Harfe und genießt es sehr, mit anderen zusammen zu musizieren. Doch als Harfenistin ist es gar nicht so leicht, eine passende Band oder ein Ensemble zu finden. In Hamburg gibt es The Muse Fellows. Das sind etwa 20 Kinder und Jugendliche, denen es gefällt, Musik zu machen, wie sie vor Jahrhunderten zu hören war. Die jungen Musikerinnen und Musiker proben wöchentlich gemeinsam mit Monika Mandelarz, die bei berühmten Lehrern gelernt hat, Blockflöte, Harfe und Cembalo zu spielen. Das sind alles typische Instrumente für alte Musik, die auch von The Muse Fellows gespielt werden. Doch was bedeutet eigentlich The Muse Fellows?
Musen stehen ja für sowas, dass man eine Eingebung hat, eine Idee und sie bringen einen auf diesen Gedanken und dass wir so gesagt die Ideen dann weiterentwickeln. Also einfach von den Lernen, von den Ideen vielleicht auch.
Die Wegbegleiter der Muse finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht steckt in diesem Wort Wegbegleiter auch so ein bisschen was für unsere Gruppe. Also wir gehen ja alle unseren eigenen Weg, aber wir gehen auch unseren Weg ein Stück weit zusammen und vielleicht drückt das das ganz gut aus.
Dieses Ensemble ist sehr anders als andere Ensembles, Chöre und Orchester, weil wir eine Musik machen, die aus dem Ensemble kommt und aus den Menschen, die dort spielen und nicht eingegeben wird von dem Leiter.
Monika Mandelarz war schon als Kind begeistert von jahrhundertealter Musik. Oftmals spielt die studierte Musikerin mit Profis gemeinsam. Doch vor einigen Jahren gründete sie ein Ensemble, das Kindern und Jugendlichen Musik aus längst vergangenen Zeiten näher bringt.
Wir üben in ganz, ganz kleinen Gruppen und meine Aufgabe als Ensembleleiterin sehe ich darin, zu entdecken, was die Schüler gerne spielen wollen, was sie können und ihre Begabungen zu sehen.
Frau Mandelarz hat zu mir gesagt, ich soll mal, wenn ich Lust habe, ein Stück schreiben. Und halt dann habe ich gerade auf meiner Blockflöte gespielt und dann fiel mir diese Melodie ein und die habe ich dann immer wieder gespielt und dann aufgeschrieben. Das Stück heißt Wahre Freunde, weil ich finde Freunde auch sehr wichtig und die braucht man auch.
Es kann ein ziemlicher Ohrwurm sein, aber es zeigt halt, dass man, wenn man richtig gut befreundet ist, sich immer hilft und so, dass man halt immer zusammenhält.
Wahre Freunde halten zusammen.
Die Komponisten, die wären ja nie auf die Idee gekommen, alte Musik zu spielen. Also Bach hat auch Stücke von anderen Komponisten gespielt, Aber hauptsächlich hat er seine eigenen Sachen gespielt. Das gehörte mit dazu. Ein Musiker war Komponist und Spieler in einem.
Deswegen ist es Monika Mandl-Arts so wichtig, dass The Muse Fellows nicht nur nachspielen, was sich Komponisten mal ausgedacht haben, sondern auch selber Musik erfinden.
Heißt Frühlingswunsch und das ist ein Stück, wo ich mir als erstes nicht so richtig Gedanken darüber gemacht habe und nur einen ganz kleinen Teil komponiert habe. Den habe ich mir aber auch nicht selbst aufgeschrieben, sondern ich bin in der nächsten Musikstunde zu meiner Lehrerin gegangen, zu Frau Mandl-Arts, und dann habe ich ihr davor gespielt und dann in den nächsten Wochen hat sich dann aus diesem kleinen Stück hat sich dann ein ganzes Lied zusammengemacht aus wieder kleinen Stücken. Das Lied geht über den Frühling. Meine Schwester hat den Text komponiert. Das war eigentlich ganz toll. Ich saß da, es war Mittag, und dann habe ich meiner Schwester gesagt, komm, setz dich doch mal ran und komponier einen Text für mich. Dann, als ich am Nachmittag wiederkam, da hatte sie ein volles Stück, ein richtiges Gedicht vom Frühling. Und an dem Text gefällt mir, dass der so schön danach klingt, dass man ist im Winter und man wünscht sich so doll den Frühling. Und das finde ich halt toll.
Wir haben jetzt erlebt, wenn man selber die Stücke macht, dann geht man da auch anders mit um. Also ich gehe sehr viel respektvoller um mit einem Stück, was jemand geschrieben hat, den ich kenne. Ich bin auch sehr viel stolzer auf etwas, was ich spiele, was ich selber gemacht habe. Und irgendwie habe ich auch einen Bezug dazu.
Ich fand es sehr besonders, dass die Kinder einfach so tolle Sachen mitbringen und so einfallsreich komponieren und auch Texte schreiben. Da war ich echt hin und weg.
Die Sängerin Julla von Landsberg genießt die Zusammenarbeit mit The Muse Fellows.
Ich hatte mich da sehr drauf gefreut. Ich singe viel alte Musik und da gibt es natürlich in dem Repertoire sehr viel einfache Lieder, auch Strophenlieder. Eigentlich sind die Lieder von den Kindern da oft sehr nah dran und in Qualität überhaupt nicht drunter oder so. Also ich glaube nicht, dass man das raushören würde, wenn man die gegenüberstellt.
Mittlerweile ist das Ensemble so gut, dass es CDs von The Muse Fellows gibt. Die neueste CD heißt Die Nacht ist nicht leer. Und es sind 33 Titel zu hören, die von The Muse Fellows selber komponiert und getextet wurden. Bei der CD-Produktion haben alle in unterschiedlichen Besetzungen mitgespielt und gesungen.
Ein Konzert macht vor allem viel Spaß, gemeinsam zu musizieren. Eine CD aufzunehmen, ist richtig harte Arbeit. Und ich denke, so insgeheim, dass viele Eltern zum Beispiel gar keine Idee davon hatten, wie hart wir da gearbeitet haben.
Ja, also der Unterschied ist, wenn du dich jetzt im Konzert einfach verspielst, einen falschen Ton spielst, dann hört das Publikum und ja, nicht weiter schlimm. Und eben bei der CD wird es aufgenommen. Und da, wenn du da einen Fehler machst, dann wird es einfach nochmal von vorne gemacht. Und dann, es muss einfach auf der CD perfekt sein, ohne Fehler. Und es kann auch perfekt sein. Aber beim Konzert ist es nicht immer so.
Aber warum muss eine CD immer perfekt sein?
Ja, das frage ich mich auch. Das ist so ein gewisser Standard. Eine CD hört man ja vielleicht öfter. Und wenn ich etwas immer wieder höre und da ist immer ein Fehler drin, dann nervt dieser Fehler?
Bei der Aufnahme ist es so, da denkst du, das können später wirklich alle hören. Das weiß man auch. Alle können das hören. Beim Konzert hört es eben nur das Publikum und das gefällt mir eben besser beim Konzert, dass man wirklich weiß, wer es hört und wer nicht.
Doch wer The Muse Fellows nicht live in Hamburg hören kann, bekommt mit der CD eine gelungene Gelegenheit zu erahnen, wie viel Arbeit und Freude die jungen Musikerinnen und Musiker verbindet. Beinahe rund um die Uhr hören wir Musik. Und wann denken wir darüber nach, wer auf die Idee für Text oder Melodie gekommen ist?
Ich saß im Garten von einer Freundin und da habe ich immer irgendwelche Blumen angeguckt. Und dann dachte ich, darüber könnte man mal ein Lied schreiben.
Und es hört sich toll an, dieses Lied. The Muse Fellows ist ein ganz besonderes Projekt und das hat uns Magdalene Melchers für den Kakadu vorgestellt. Alle Infos zum Ensemble findet ihr natürlich auf kakadu.de. So, und jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ihr so eure Lieblingsmusik hört, was würdet ihr sagen, ist das wichtigste Instrument? Vielleicht Gitarre? Ja! Ha! Hört man? Super oft in der Pop- und in der Rockmusik, aber viel seltener als vor noch ein paar Jahren, denn irgendwann kamen Keyboards und Synthesizer dazu. Kennt ihr auch? Gibt's noch gar nicht so lange, aber mittlerweile geht es nicht ohne Synthies in der Popmusik. Ihr merkt also, es gibt auch in der Musik sowas wie Moden. Da werden Instrumente mal beliebt und dann mal wieder unbeliebter. Nicht nur in der Popmusik ist das so, schon in der Klassik war das so. Das hat die Trompete schon mal erlebt. Vom wichtigsten Instrument zu einem eher unbeliebten. Corinna Taun und ein paar Kinder nehmen uns jetzt mit auf eine Trompetenreise.
Ich finde, dass die Trompete sehr majestätisch klingt.
Mir gefällt der Klang und dass man halt mit drei Fingern so viele Töne spielen kann.
Mir macht Trompete Spaß, auch weil man damit ganz, ganz laut spielen kann.
Mir gefällt alles an der Trompete.
Es geht doch nichts über die Trompete, finden Robert, Zita und Viktor aus der Leo Kestenberg Musikschule. Die Trompete ist eines der ältesten Instrumente überhaupt. Laut und hell im Klang hatte sie lange eine besondere Bedeutung. Ihre Melodien dienten in Kriegszeiten als Signale. Am Hof durfte vor allem sie von der Macht der Könige erzählen und in der Kirche galt ihre Stimme als besonders göttlich. Im Zeitalter der Wiener Klassik aber, als Haydn und Mozart lebten, verloren die vorher so hoch angesehenen Trompeter ihre Vorrechte. Der musikalische Geschmack hatte sich geändert. Außerdem versagte die damalige Trompete bei Tonfolgen, die andere Instrumente längst konnten.
Früher hatte die Trompete noch keine Ventile, da waren die noch nicht gefunden.
Man konnte früher nicht alle Töne spielen, weil man früher ja nicht die Ventile hatte.
Ich glaube, dass man früher nicht jedes Stück und jede Melodie spielen konnte.
Das Publikum wollte nun von dem Solisten kompliziertere Melodien hören. Man störte sich daran, dass die Trompeter damals nur die sogenannten Naturtöne spielen konnten und deswegen nur in der Höhe glänzten. In der Tiefe jedoch waren sie sehr eingeschränkt, weil ihnen viele Töne fehlten.
Die Komponisten mussten die Töne verwenden, die die Trompete spielen könnte, und die anderen Töne mussten sie weglassen.
Ich glaube, dass die Komponisten nicht immer zur Lust hatten.
Die Komponisten wählten für ihre Solokonzerte jetzt lieber andere Instrumente, wie das Klavier oder die Violine. Die Trompete hingegen durfte meist nur bei lauten Orchesterstellen mitspielen und wurde plötzlich zum Mauerblümchen. Gibt es im Zeitalter der Wiener Klassik also nichts Spannendes zu Trompeten? So trübe sieht es für die Blechbläser dann doch nicht aus. Und das haben wir vor allem Anton Weidinger zu verdanken. Er war Trompeter im Wiener Hoforchester und wollte auf seinem Instrument partout mehr spielen als nur die Naturtöne. So bohrte er Löcher in seine Trompete und versah sie mit beweglichen Klappen wie bei der Klarinette. Dadurch konnte er nun auch in der tiefen Lage kompliziertere Melodien spielen.
Musik.
Er muss wahrscheinlich als erstes einen Komponisten begeistern für seine Trompete, damit er ein Stück für die Trompete komponiert.
Weidinger nahm sich seinen Freund Josef Haydn beiseite und führte ihm sein Instrument vor. Der berühmte Komponist war fasziniert und erklärte sich bereit, ein Stück zu schreiben. So entstand im Jahr 1796 Haydns Trompetenkonzert. Hier gespielt mit einer der seltenen Klappentrompeten, die heute nachgebaut wurden. Haydn nutzte dabei alle Möglichkeiten des Instruments und erfand Melodien, die man vorher von einer Trompete noch nie gehört hatte. Den Spieler schonte er allerdings nicht. Weidinger musste auch als sehr guter Trompeter gewaltig üben, bevor er sich in Wien vor das Publikum wagte.
Ich glaube, das Publikum war sehr überrascht, dass es auch halt so eine Trompete gibt, die alle Töne spielen kann und nicht nur bestimmte Töne.
Dass der auf einmal so schnell und so was Modernes spielen konnte, hat sie, glaube ich, echt aus den Socken gehauen.
Gleichzeitig begeisterte Haydns Musik. Bis heute gehört das Stück zu den beliebtesten Trompetenkonzerten überhaupt. Kann man zum Beispiel im zweiten Satz nicht wunderbar träumen? Hier hören wir die heutige Ventiltrompete.
Die Musik war sehr leise und zart und sanft gespielt.
Vielleicht Haydn könnte, als er das komponiert hat, aus dem Fenster geguckt haben und hat dort eine Wiese gesehen.
Nach seinem Erfolg sprach Anton Weidinger andere Komponisten an und gab weitere Stücke für die Klappentrompete in Auftrag. So entstand noch ein Werk, das jeder Trompetenfan kennt: das Konzert von Johann Nepomuk Hummel. Eigentlich schrieb der Komponist am liebsten Klaviermusik. Aber auch er begeisterte sich für die Vorteile der Klappentrompete. So ließ er Anton Weidinger virtuos durch die Melodien sausen.
Ich glaube, dass die Trompete das Orchester ärgert und das Orchester sich halt voll Mühe gibt, dass es hinter der Trompete herkommt. Zum Beispiel, die Trompete sagt, haha, ich kann so viele Töne spielen. Dann sagt das Orchester, wir können es auch.
Der Trompeter konnte bestimmt zeigen, dass er gut spielen kann, wenn er dieses Stück vorspielt.
Ich würde es nicht schaffen, so viele und klare Töne zu spielen. Wenn man einfach keine Luft mehr hat, dann kriegt man einen ganz schön roten Kopf.
Der Spieler hier mit seiner Ventiltrompete hat es allerdings leichter als Anton Weidinger damals. Die Klappentrompete war schwer zu beherrschen. Ein weiterer Nachteil war ihr unausgeglichener Klang. Bei geöffneten Klappen fehlte ihr der strahlende Trompetenton. Die Begeisterung für das Instrument hielt daher nur so lange an, bis im Jahr 1832 die Ventiltrompete von heute entwickelt wurde.
Die Trompete hat drei Ventile.
Man drückt die Ventile mit seinen Fingern. Und wenn man keine Ventile runterdrückt, dann kann man die Töne wechseln, indem man seine Lippenspannung verändert. Und sonst kann man mit den Ventilen Töne spielen.
Mit den Ventilen kann die Schallröhre der Trompete verlängert oder verkürzt werden, sodass jetzt alle unsere Tonleitern spielbar sind, ohne dass dabei der helle Klang beeinträchtigt wird. Die Klappentrompete wurde bald vergessen, doch die Konzerte von Joseph Haydn und Johann Nepomuk Hummel werden bis heute aufgeführt und gefeiert. Die beiden Komponisten hätten sich allerdings gewundert, wie ihre Musik heute mit der Ventiltrompete klingt. Offen für Neues, wie sie ja beide waren, wären sie bestimmt begeistert.
Es ist gut, dass es die Klappentrompete gegeben hat, weil sonst gibt es diese zwei Stücke von Hummel und Haydn nicht. Weil diese zwei Komponisten extra für die Klappentrompete komponiert haben.
Die Trompete in der Klassik. Corinna Taun hat uns vom Auf und Ab dieses Instruments erzählt. Übrigens, wisst ihr, wo die Trompete noch sehr beliebt ist? Beim Fußball. Ja, im Stadion. Weil sie so schön laut ist und so schön klein, kann man sie da mitnehmen. Vielleicht hört ihr das ja auch manchmal bei den EM-Spielen, die ihr so schaut. Zum Beispiel, wenn zur Laola-Welle im Stadion aufgerufen wird. Wenn ihr jetzt sagt, Laola wie, Laola was, da kann euch geholfen werden. Mit dem Kakadu-Fußball-Lexikon zur Europameisterschaft.
Ich präsentiere die neueste Fußballerfrisur.
Kakadu kriegt auf die Schnelle eine Föhn-Laola-Welle.
Eine Laola-Welle ist eine Welle, also das ist gar keine Welle, sondern im Publikum da dann hüpfen, dann gehen die immer rechts und links in den verschiedenen Reihen. Die eine Reihe geht nach rechts und die andere geht nach links und das geht dann immer höher.
Also das geht so, da heben sie so die Arme hoch und machen so oh, 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 wedeln so mit den Armen und bewegen dabei die Finger und singen irgendwas.
Beim Champions League Finale, da haben die immer beim Elfmeter, da haben die immer.
Hier kommt die Welle, macht alle mit. Hier kommt die Welle, macht alle mit.
Hi, ich bin Anna Saholz von Turbine Potsdam. Ich bin Torhüter und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Laola. Ja, die Laola ist sehr schön, wenn die Fans das machen. Die Laola ist quasi eine Welle, die das Stadion schwappt, bei der die Leute die Arme hochreißen und kurz vorm Sitz aufstehen. Und wenn das viele Leute machen und die einmal durchs Stadion geht, sieht das sehr schön aus und es macht sehr, sehr viel Stimmung.
Das ABC für flinke Beine, das können große und auch kleine.
Und zum Schluss noch ein Schuss.
Der ging aber nicht rein, der Schuss. Unsere Kakadu-Fußballserie während der EM. Und das war's schon vom Kakadu für heute. Gleich die Tonart hier auf Deutschland Radio Kultur. Und wir hören uns morgen wieder zum Quasseltag. Da geht es um die besten Kinderspiele des Jahres. Wir spielen und ihr könnt morgen anrufen und mitspielen. Ich bin Paulus. Bis morgen. Einen schönen Tag euch noch. Und jetzt gibt's ein bisschen Trompete für euch noch auf die Ohren. Mut Mama.